Liebe Geschwister, liebe Kinder, ich glaube, die meisten von uns kennen Bob den Baumeister. Zumindest die kleinen Jungs oder Eltern von kleinen Jungs, bei kleinen Mädchen bleibt man vielleicht verschont, lernen früher oder später diese Comic-Zeichentrick-Figur irgendwie kennen. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist oder ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, welch eine einflussreiche Persönlichkeit dieser kleine Bauarbeiter ist. Eine erfundene Gestalt, eine kleine Zeichentrickfigur. Und doch hat sich sein Slogan in das kollektive Kindergedächtnis tief eingegraben. Wir haben das heute früh so auch ein bisschen kennengelernt, wie es um Prophetie ging. Dass es so Dinge gibt, die man sich unglaublich gut merken kann, gerade wenn sie sich reimen oder wenn sie so mit eingängiger Musik unterlegt sind. Das ist durchaus etwas Biblisches, was wir dort finden. Ja, Poesie, die man sich gut merken kann. Und ihr kennt alle diesen Slogan von Bob, dem Baumeister, der da heißt, Bauarbeiter, können wir das schaffen? Und dann sagt Bob, der Meister, jo, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Und dieser eine kleine Satz hat eine Wirkungsgeschichte, die ist unglaublich. Mit diesem Satz gewinnt Präsident Obama seine Präsidentschaftswahl. Yes, we can. So heißt es auf Englisch, wenn Bob the Builder spricht. Ja, da heißt es, yes, we can. Damit kann man amerikanischer Präsident werden. Und die deutsche Politik treibt in den letzten 12 Monaten wahrscheinlich kaum ein anderer Satz mehr um als dieses Zitat unserer Bundeskanzlerin. Ja, wir schaffen das. Eigentlich so, naja, wenn man ehrlich ist, Zitate dieses großen Bob des Baumeisters. Ja. Interessant, oder? Wenn man mal so überlegt, wie eingängig dieser Satz ist und wie viel der auch eigentlich schon bewirkt hat in unserer Zeit. Er motiviert viele Menschen, motiviert vielleicht auch Großes zu tun und was vielleicht auch für so eine Zeichentrickfigur oder für einen Bauarbeiter auch ganz angebracht erscheint, entpuppt sich dann eigentlich, wenn man genau hinguckt, im wirklichen Leben als eine zutiefst unbiblische und widergöttliche Lebensweisheit. Wir hören diesen Klang schon früh in Gottes Wort. Und auch das kennen wahrscheinlich die meisten Kinder auch unter uns. Diese Begebenheit, als die Menschen in der Ebene China sich sammeln, in Babylon. Und dann sagen sie dort, in 1. Mose 11 lesen wir das, auf wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Jo, wir schaffen das. Wir packen an. Hatte Gott nicht gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan? Wir stellen das auf den Kopf, wir kommen zusammen, wir bauen eine Stadt und wir packen an und wir schaffen das. Wir machen uns einen Namen. Wir bauen diese Stadt. Wir bleiben zusammen, auch wenn Gott uns geboten hat, das Land zu füllen. Wir erheben uns, wir bauen einen Turm in den Himmel und wir können das, wir tun das, wir schaffen das. Die beiden Verse aus dem Buch der Sprüche, die wir uns heute ansehen wollen, über die wir heute nachdenken wollen, die klingen da ganz, ganz anders. In diesen Versen warnt uns Gott. Vertrau nicht auf dich selbst. Vertrau auf Gott. Lasst uns diese zwei Verse heute Abend herausnehmen im Buch der Sprüche im 3. Kapitel, die Verse 7 und 8. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Gottvertrauen statt Selbstvertrauen. Ein erstes, wir schaffen es nicht. Und diese ersten Worte hier in diesen Versen, die donnern schon fast wie so eine Abrissbirne auf uns nieder. Sie zerschmettern erbarmungslos eigentlich unser ganzes Selbstvertrauen, alles dieses, wo wir sagen, ja, wir schaffen das, ich pack das an, mit meiner Kraft. Diese ersten Worte hier zerstören das. Sei nicht weise in deinen Augen. Und das ist bereits der zweite Schlag dieser Abrissbirne. Kurz vorher, wenn ihr guckt in Vers 5 am Ende, hieß es schon, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und die kommt noch öfter. Die schlägt noch öfter zu, hier im Buch der Sprüche, zum Beispiel in Kapitel 23, Vers 4. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Oder in Römer 12 lesen wir. Ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Seid nicht klug bei euch selbst. Euer Selbstvertrauen ist falsch. Ihr schafft das nicht. Guckt nicht auf euch selbst, auf eure eigene Stärke, eure eigene Klugheit, eure eigenen Fähigkeiten. Denkt nicht, ja, wir schaffen das. Nein, ihr schafft das nicht. Und Gottes Urteil über Menschen, die auf sich selbst vertrauen, das steht fest. Und ihnen gilt sein Wehe. Jesaja 5, Vers 21, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Wehe! Solch selbstsichere, selbstbezogene Weisheit ist Torheit, ist Selbstbetrug. 1. Korinther 8, Vers 2, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Galater 6, Vers 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Sobald wir anfangen, auf uns zu vertrauen, auf unsere Klugheit, unsere Weisheit zu sehen, auf unsere Kraft, unsere Stärke, unser Geld, was immer, sagt Gott, das ist nichts, das bringt nichts. Ihr habt nichts, ihr seid nichts und ihr habt auch nicht die Kraft und Macht, etwas zu schaffen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht aus eigener Klugheit. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und wehe uns, wenn wir auf uns selbst vertrauen. Wenn wir denken, ja, wir schaffen das. Wehe, sagt Gott. Wehe denen, die so von sich denken. Und das ging auch immer schon schief. Ich hatte vorhin von dem Turmbau zu Babel gesprochen, wo die ersten Menschen nach der Flut dann so zusammenkommen und sagen, ja, wir packen an, wir schaffen das, wir bauen hier eine Stadt, wir bauen hier sogar einen Turm bis zum Himmel, dass wir so groß sind wie Gott. Was Gott sagt, ist uns egal. Wenn ihr dort lest, Gott spottet über sie. Er beugt sich ganz tief runter, um zu sehen, wie hoch der Turm schon ist. Er guckt runter und sieht, was dieses kleine Sturm im Wasserglas, diese mächtigen Männer, die dort auftreten und diesen Turm und diese Stadt bauen. Es geht schief. Und wir haben zahllose Beispiele in Gottes Wort, wo Menschen in ihrem Selbstvertrauen vorangegangen sind. Und es ging schief. Ich möchte nur ein paar nennen, damit wir es nicht so theoretisch haben. Einfach anschauliche Beispiele. Ihr kennt diese Begebenheit, als Gottes Volk durch die Wüste zieht und vom Berg Sinai schon sehr nah am verheißenen Land ist. Da sendet Mose diese 12 Spione aus und lässt das Land auskundschaften, das verheißene Land. Die kehren zurück, geben ihren Bericht und 10 von diesen 12 bringen das Volk dazu zu murren und sagen, nee, wir schaffen das nicht. Niemals. Bring uns wieder zurück, das ist hier total die Einbahnstraße. Und Gott ist so erbost über sein Volk, das kein Gottvertrauen hat. Gott ist so aufgebracht über diese und zornig auf das Volk, das hier sich auflehnt und gegen ihn rebelliert, dass er sagt, nun, ich halte das nicht aus, ihr geht jetzt 40 Jahre lang auf Wüstenwanderung und die nächste Generation darf ins verheißene Land einziehen. Und als das Volk in der Situation dieses Urteil Gottes hört, fangen sie an zu sagen, oh, jetzt haben wir aber was falsch gemacht. Nee, wir wollen jetzt doch. Jetzt, wenn das so ist, dann bevor wir 40 Jahre durch die Wüste gehen, dann greifen wir lieber doch an und ziehen ins Land Kanaan und führen Krieg und erobern dieses Land. In dem Moment war es zu spät. Auf eigene Faust ziehen sie los und haben einen furchtbaren Untergang, werden von den Kanaanitern vernichtend geschlagen. Es endet in einem Desaster. Und später, als die nächste Generation dann tatsächlich endlich einziehen darf in das verheißene Land, haben sie einen wunderbaren, glorreichen Sieg, den jeder kennt. Jericho wird erobert, die Mauern der Stadt fallen ein, durch Gottes Macht, das ist nicht ihre kriegerische Fähigkeit, sondern Gott vernichtet diese Stadt. Und sie haben einen wunderbaren Sieg. Und schon bei der zweiten Aktion, die ansteht, die Stadt Ai, fangen sie an, so, naja, nicht mehr so ganz auf Gott zu vertrauen. Wir lesen da, dass sie etwas selbstsicherer werden. Und dann sagen sie, nachdem die ersten Kundschafter so zurückkommen, sie sagen, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht, das ganze Volk dorthin zu gehen, denn sie sind nur wenige. Das reicht. Wir brauchen nicht das ganze Heer. So ein paar wenige, das reicht. Und wir brauchen gar nicht so viele Krieger. Wir werden das schon schaffen. Mit den paar wenigen ist ja nur ein kleiner Ort. Und auch das geht komplett schief. Es hat natürlich noch eine zweite Ebene, wo der, wo eben auch der Bann in Jericho nicht ordentlich vollstreckt worden war. Aber sie versuchen so, sich zu überlegen, naja, wir brauchen kleinere Kraft, wir brauchen gar nicht alles. Und das ändert in einer Niederlage. Sie sind selbstsicher geworden. Was haben sie daraus gelernt? Irgendwie nicht so viel. Diese Probleme gehen immer weiter. In Kapitel 9 lesen wir davon, dass die Gibeoniter kommen und sie mit einer List umgarnen. Sie verstellen sich so, als ob sie von weit her wären, mit ihren zerschlissenen Kleidern und dem alten Brot und was sie alles da dabei haben. Und sagen, komm, lass uns mal einen Bund schließen, dass wir uns nichts wehtun, wenn wir uns begegnen. Wir kommen ja von ganz weit weg her. Und Josua denkt, naja, kann nicht schief gehen, ist ja in Ordnung. Lass uns mal ein Bündnis schließen mit diesen Leuten. Und dann lesen wir in Vers 14 in diesem Kapitel, da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung, altes Brot, den Mund des Herrn, aber befragten sie nicht. Sie schließen den Bund, ohne Gott zu befragen, in ihrer eigenen Klugheit, in ihrer eigenen Überlegung. Und so könnten wir das ganze Alte Testament durchgehen und finden auch im Neuen Testament Beispiele. Vielleicht eines auch der deutlichsten und berühmtesten, die uns vielleicht auch vor Augen stehen, ist, als Petrus so kurz bevor Jesus dann verhaftet wird, diese berühmten Worte spricht. Und Petrus sagt zu Jesus, in Matthäus 26 lesen wir das, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Und Petrus legt noch eins nach und sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch die anderen Jünger. Wir schaffen das. Jesus, wir halten fest an dir, da kann kommen, was will. Jesus weiß es besser. Sie vertrauen auf sich. Wir schaffen es nicht. Sei nicht weise in deinen Augen, heißt es hier in Sprüche. Wir schaffen es nicht. Das Zweite, Gott schafft es. Wenn wir es mit unserem Selbstvertrauen nicht schaffen, wie können wir dann überhaupt irgendwie Gelingen haben? Wenn ich mich schon nicht auf mich selbst verlassen kann, worauf kann ich mich dann noch stützen? Ja, es gibt einen sicheren Halt. Es gibt eine sichere Stütze, auf die wir uns verlassen können, nämlich Gott. Und so heißt es hier im zweiten Teil unseres Verses, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Leg das Selbstvertrauen ab. Denk nicht, du schaffst das. Und suche deine Weisheit im Gottvertrauen. Suche bei Gott die Kraft und die Stärke und die Weisheit, die du brauchst. Und es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Gottvertrauen und der Abscheu vor der Sünde. Glauben und Buße. Gottvertrauen bedeutet auch, dass unser altes, gottloses Leben zerbröselt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um Fallen des Todes zu meiden. Sprüche 14, 27, 16, 6. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und auch dafür finden wir Beispiele. wie Gottesfurcht sich ausdrückt darin, dass die Sünde gehasst wird und dass man vom Bösen weicht und Gott sucht und das, was ihm gefällt. Ein ganz anschauliches Beispiel ist sicherlich Josef in Ägypten. Er war gottesfürchtig. Und ihr müsst euch mal überlegen, wie einsam er eigentlich war. Er hatte keine Gemeinde, mit der er Gemeinschaft haben konnte. Er hatte keinen Bruder, keine Schwester im Glauben, die bei ihm waren. Er war einsam und allein auf sich gestellt. Aber er ist gottesfürchtig. Und er bleibt gottesfürchtig, selbst in dieser gottlosen Umgebung Ägyptens. Und diese Frau Potiphas, die ihn versucht, zum Garnen und zum Ehebruch zu verleiten, er widersteht ihr. Und er sagt ihr, wie sollte ich dieses Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich tue das nicht, wie kann ich gegen Gott sündigen? Er ist mein Herr. Und er weigert sich zu sündigen. Er fürchtet Gott und hasst das Böse. Oder ein anderes Beispiel. Nehemia. Er fürchtet Gott. Und er macht das besser als die Statthalter, die vor ihm waren. Die vor ihm waren, die waren eher so auch mal geneigt zu sagen, na ja, gut, lass uns mal ein bisschen die Steuern erhöhen, dann haben wir es ein bisschen einfacher zu regieren oder vielleicht geht es uns auch selbst besser. Und Nehemia sagt in Kapitel 5, Vers 15, die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen, dazu noch 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber machte es nicht so aus Furcht vor Gott. Er herrscht in Gottes Furcht. Wir beten dienstags oft so, mittwochs in den Gebetsstunden oft auch für unsere Obrigkeit, dass wir es uns wünschen, dass auch unsere Obrigkeit das sagen kann. Ich machte es nicht so aus Furcht vor Gott, dass sie in Gottes Furcht regieren. Nehemia hat das getan. Hiob 28, 28, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Es gehört zusammen. Wenn ich Gott fürchte, wenn ich Gott liebe, wie wir es heute früh in der Predigt gehört haben, wenn ich ihn ehre, wenn mein Leben ihm gehört, dann bedeutet das auch, dass ich aus Liebe, wie wir es bei Johannes 15 gelesen haben, seine Gebote halte und das Böse meide. Die Sünde hasse und verabscheue und die Sünde meide. Wo Gott geehrt wird, dort wird auch die Sünde gehasst. Beides zusammen geht nicht. Dort wenden wir uns von Gott ab, von der Sünde ab. Entschuldigung, wenn wir Gott ehren, wenden wir uns von der Sünde ab und widerstehen diesen Versuchungen zur Sünde. Und auch wenn wir die Sünde im Diesseits sicher nie völlig besiegen werden, so ist sie doch zum Tod verurteilt. Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir zu Christus gehören, sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, sondern dürfen ihm in unserem erneuerten Leben dienen. Noch klebt die Sünde an uns Kinder Gottes, aber das Herz, heißt es hier, weicht vom Bösen. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, aber Gott schafft es. Vielleicht können wir diesen Slogan prägen und etwas umändern. Von Yes, we can zu Yes, he can. Gott kann das. Gott schafft das. Und das Dritte. Gott heilt und belebt. Gott schafft Heilung und Leben. Und wenn wir so unser Selbstvertrauen ablegen, statt dessen auf Gott vertrauen, dann gilt uns diese wunderbare Verheißung in Vers 8. Lass uns das nochmal zusammen lesen. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Wir hatten auch das bei der Lehrstunde über die Prophetie heute früh gehört. Manchmal sind da so Bilder, wo wir uns dann fragen, ja und was ist, worum geht's hier eigentlich? Was wird uns jetzt hier beschrieben? Was bedeutet diese Verheißung? Klingt für unsere Ohren ja vielleicht etwas ungewöhnlich. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Aber werfen wir mal einen Blick darauf, wie uns in der Heiligen Schrift beschrieben wird, was für Folgen die Sünde bereits in diesem Leben für uns haben kann. Oft führt Sünde tatsächlich dazu, dass wir Menschen auch körperliche Leiden erfahren. Und stets zu seelischer Not. Verschiedene Sünden sind ganz eng mit körperlichen und seelischen Leiden verbunden. Beispielsweise Sünden der sinnlichen Lust. Da wird hier gerade in den ersten Kapiteln in Sprüchebuche auch viel drüber gesprochen, in den folgenden Kapiteln. Und in Kapitel 5 geht es dann auch um die fremde Frau. Ab Vers 8, halte dich fern von ihr, deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe, sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen, sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsamen Erworbenen des Ausländers Haus, in eines Ausländers Haus. Und dann heißt es in Vers 11, und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden. Also dieser junge Mann wird davor gewarnt, Ehebruch zu begehen, Hurerei zu begehen. Und er sagt am Ende, wird sich das überhaupt nicht auszahlen. Im Gegenteil, du wirst darunter leiden. Du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden. Es hat negative Folgen für dein diesseitiges Leben, nicht nur für dein jenseitiges. Vielleicht sehr einsichtig, wird uns auch beschrieben, im Buch der Sprüche ist es bei Sünden der Ausschweifung, wenn übermäßig Alkohol genossen wird oder konsumiert wird. Genossen ist dann vielleicht auch das falsche Wort. Das führt zu ganz schlimmen Dingen. Und das kann man sich vielleicht gut vorstellen, wenn Leute betrunken sind, die sich anstoßen und wehtun und am nächsten Tag aufwachen und ihnen tut alles weh und sie haben einen Kater. In Kapitel 23 wird uns das beschrieben, ab Vers 29. Wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien? Wer Klage, wer Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen, die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Die haben Streit, die verletzen sich sinnlos, weil sie nicht mehr geradeaus gehen können, rennen sie gegen die Wand. Die haben furchtbare Schmerzen am nächsten Tag als Folgeerscheinung von dieser Vergiftung, die sie sich zugeführt haben. Ja. Irdische, leibliche Folgen und Konsequenzen dieses sündigen Verhaltens. Gottes Strafe für unsere Sünden führt oft zu Schmerzen. Und David hat es furchtbar erleben müssen, als er diesen Ehebruch mit Bathseba begangen hat. In der Folge lesen wir das in manchen seiner Psalmen, in Psalm 32. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde meine Saft in Sommergluten. Wir können das auch in Psalm 38 nochmal lesen, ja. Straf mich nicht, Herr, in deinem Zorn, wo David diesen Schmerz beschreibt, den er erfährt und auch dieses körperliche Leid, das er durchmacht nach dieser Sünde. Und Paulus warnt uns davor, dass Sünde gesundheitsschädlich ist. Tatsächlich gesundheitsschädlich ist bis hin zum Tod. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch auch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Sünde hat mitunter tatsächlich körperliche Folgen für diese im diesseitigen Leben. Und wenn wir nun das begriffen haben, dass Sünde unsere Gesundheit ruiniert, dass es unser Leben in Gefahr bringt, dann verstehen wir auch diese Verheißung hier in Vers 8. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Wer also von dieser Sünde des Selbstvertrauens weicht und in Gottesfurcht lebt und die Sünde hasst und meidet, der wird auch Heilung erfahren für seinen Leib. Der wird nicht mehr diese furchtbaren Schmerzen erfahren. Wer diese Sünden, die ihn vielleicht gefangen hatten, hinter sich lassen kann, durch Gottes Gnade. Wer in der Buße tatsächlich von diesen Sünden Abstand nimmt, die sein altes Leben geprägt haben, der wird Heilung erfahren in seinem neuen Leben in Christus. Und die Seele, die unter schwerer geistlicher Krankheit litt und brach der Niederlag, wird aufs Neue Fruchtbarkeit erleben. Wir hatten auch das schon mal etwas früher in den ersten beiden Versen. Dort heißt es, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Auch das ist eine ähnliche Verheißung zum Leben in Gottesfurcht. Und so gilt dem Mann, der und auch der Frau natürlich, aber demjenigen, der den Herrn fürchtet, diese Verheißung, dass wir Heilung erfahren dürfen. Malachi 3, Vers 20, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Nehemiah 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Was für eine herrliche Verheißung. Gott heilt und Gott belebt diejenigen, die nicht auf sich selbst, sondern auf Gott vertrauen. Das Leben sieht anders aus. Es ist nicht mehr von dieser Bedrückung und von den Schmerzen und Nöten, die durch Sünde verursacht sind, gekennzeichnet, sondern ein Leben in einer befreiten Freude und wie es dann heißt, eben bei Malachi, die umherspringen wie Mastkälber, um dem Herrn in Freimütigkeit zu dienen. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Und ich bin gewiss, dieses Wort spricht auch jeden Einzelnen von uns an und uns als Gemeinde. Es spricht in dein Leben und es spricht auch in mein Leben. Für viele von uns hat nach diesen Sommerferien wieder der Alltag begonnen. Die Ausbildung, die Arbeit, die Schule, wo immer es ist. Worauf setzt du dein Vertrauen? Gehst du an deine Arbeit und sagst, jo, wir schaffen das, ich kann das, ich bin klug, ich lerne das, ich mache das, ich streng mich an? Denkst du, dass alles, was du lernen sollst, schon aus eigener Kraft meistern wirst, alles, was du tun sollst, schon mit eigenen Fähigkeiten bewerkstelligen kannst? Oder vertraust du darauf, dass der Herr es ist, der dich befähigen wird? Setzt du dein Vertrauen auf Gott? Denkst du, yes, we can? Oder yes, he can? Ich glaube, wir haben hier ganz viel für unseren Alltag. Lebe ich meine alltäglichen Herausforderungen im Gottvertrauen? Oder gehe ich einfach rein und sage, ich schaffe das schon. Ich mache das mal. Manche von uns sehnen sich nach Veränderungen in ihrem Leben. Durchaus berechtigt ist, kein Vorwurf. Vielleicht nach einer besseren Arbeit, nach einer anderen Wohnung, nach einem Ehepartner. Irgendwelche Dinge, wo man sagt, ich möchte hier Veränderung haben in meinem Leben. Durchaus legitim. Worauf setzt du dein Vertrauen? Auf dich selbst? Auf deine Fähigkeiten? Du sagst, ja, ich boxe das durch, ich kriege das schon hin, ich werde das ändern. Oder gehst du im Gottvertrauen voran? Denkst du, yes, we can, ich pack das an, ich mache das einfach, egal was oder wie? Oder lebst du im Vertrauen vor Gott, in der Furcht des Herrn? Yes, he can. Und er kann dein Leben verändern, auch in diesen ganz irdischen Wünschen nach Veränderung. Aber er muss es tun, wenn es gesegnet sein soll. Und an uns als Gemeinde gerichtet, wie wollen wir als Gemeinde mit den Herausforderungen der nächsten Monate umgehen? Wollen wir auf uns vertrauen? Und wir haben Beispiele, einige hatte ich erwähnt. Ja, als Josua ins Land Kanaan einzog, ja, Jericho, das ging noch im Glauben und Ai ging schon schief. Lass uns davor hüten, dass wir anfangen, Selbstvertrauen zu haben und zu sagen, ja, bisher war ja alles gut gegangen, wird auch weiter gut gehen, wir schaffen das. Haben wir nicht einiges zu bieten? Wir haben ein schönes Gebäude, wir haben gute Predigten, wir haben eifrige Geschwister, wir haben vieles, worauf wir unser Vertrauen setzen können. Wollen wir das tun? Erinnert euch an die Gemeinde in Ephesus, an dieses herrliche Zeugnis, was unser Herr dieser Gemeinde ausstellt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden, rechte Lehrer. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Wow. Ich möchte, der Herr kann ein solches Zeugnis über uns aussprechen. Und da war diese Gemeinde auf diesen Slogan hereingefallen. Jo, wir schaffen das. Wir, rechtgläubig, eifrig, Werke, Mühe, Ausharren, haben wir alles. Das Urteil unseres Herrn ist erschütternd. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wie gehen wir als Gemeinde voran? Im Selbstvertrauen oder im Gottvertrauen? Denken wir, yes, we can, wir schaffen das? Oder yes, he can? Und lass uns danach trachten, dass wir unser ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen, sein Wirken und sein Voranbringen. Und zuletzt noch ein Wort an diejenigen unter uns, die Jesus nicht als ihren persönlichen Heiland und Erlöser kennen. Betrifft vielleicht gerade unsere Kinder. Manche unserer Kinder. Glaubst du allen Ernstes, du kannst dich wie Baron von Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Sünde herausziehen? So eine Geschichte, wo dieser Baron Lügengeschichten erzählt und er hat gesagt, einmal habe ich mich an meinen Haaren selbst aus dem Sumpf herausgezogen. Glaubst du, das geht? Aus eigener Kraft? Merkst du, wie die Sünde an dir klebt, wie Pech? Du wirst sie nicht so einfach los. Selbst wo du sagst, ich streng mich an. Ich will's gut machen heute. Und du merkst, es klebt an dir. Es dauert nicht lange, du lebst wieder genauso und tust wieder genau die gleichen Dinge, wie du dir vorgenommen hast. Ich lasse das aus eigener Kraft. Und du merkst, wie die Sünde dir ein glückliches Leben verspricht. Ach, das wäre doch jetzt mal ein Spaß, meinem Bruder ein Bein zu stellen. Und du merkst, dass dieses Versprechen hohl ist. Und keiner glücklich wird damit. Die Sünde hält nicht, was sie verspricht. Tu Buße. Glaube an das Evangelium und der Herr wird dich segnen. Ergreife dieses Wort in diesen Versen und buchstabiere es für dich ganz persönlich. Sei nicht weise in deinen Augen. Glaub nicht, du hast es verstanden und erfasst. Glaub nicht, du kannst selbst aus eigener Kraft das Leben meistern. Glaube nicht, du kannst aus eigener Kraft zu einem Leben finden in Gottesfurcht, das tatsächlich ein glückliches und erfülltes Leben ist. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Tue Buße. Wirf dich nieder vor dem Herrn und bekenne ihm, ich bin ein Sünder und es klebt an mir und ich werde es nicht los. Rette du mich aus diesem elenden Sumpf, ich kann mich nicht rausziehen. Ich schaffe es nicht. Bekenne das und lass es Gott wissen, dass du verloren bist, dass du es verstanden hast, dass du ohne seine Hilfe nie, nie diese Sünde von dir loswerden wirst. Flieh hin zu ihm. Er wird dir Heilung bringen für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Gott möchte Sünder retten. Gott möchte dich aus diesem Sumpf ziehen. Aber solange du da bist und denkst, du schaffst es aus eigener Kraft, wird er es nicht tun. Rufe ihn an. Bitte ihn um Gnade, dass er dich erlöst. Dass er dich frei macht von dieser Knechtschaft der Sünde, die dich zu einem unglücklichen Menschen macht. Gott, ich schaffe es nicht, mich zu retten. Du allein schaffst es. Du heilst, du belebst. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Yes, he can. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr verstanden, was der Herr euch sagen möchte.